Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Ich fange an mit dem ersten Kapitel. Das erste Kapitel spielt im Elsass, in Straßburg, genauer gesagt. Die Hauptfigur dieses Romans ist ja der Kommissar Oberst Graf, der beauftragt ist mit der Bekämpfung des islamistischen Terrorismus. Das Buch spielt oder der Roman spielt im Frankreich der 1990er Jahre, als die ersten islamistischen Terroranschläge erfolgten. Und eben dieser Kommissar Graf versucht jetzt herauszufinden, wer dahinter steckt und wen er da überhaupt bekämpfen soll. Es ist ein ungreifbarer Feind und er sucht eben Gesprächspartner, die sich in diesem Milieu auskennen. Einer davon ist der Professor Amini. Und mit dem hat er jetzt ein Gespräch gehabt und danach, jetzt lese ich daraus vor, was nach diesem Gespräch er so denkt und fühlt. Also häufiger als sonst stand er nach dem Gespräch mit Amini am Fenster seines Büros und starrte auf den Münsterturm, wie er an den Vormittagen langsam aus dem Nebel auftauchte, über Mittag seine dunkle Silhouette in die milchige Wintersonne reckte und sich kurz vor Büroschluss im fahlen Dezemberlicht allmählich wieder dem Blick entzog. Mehr als alles andere verkörperte dieser Turm für ihn die Gewissheit und Strebsamkeit des Lebens, nicht nur seines eigenen kleinen Daseins, sondern das aller zivilisierten Menschen. Er war ein Symbol für Größe und Demut in einem, und wem es vergönnt war, in seinem Schatten zu leben, der wusste, wo er stand und wohin er gehörte. Mehrmals war er in den letzten Tagen mit den Kindern vor Anbruch der Dunkelheit zum Münsterplatz gegangen, wie um sich selbst zu versichern, dass das Leben einen Sinn und eine Richtung hatte und dass dies auch noch für seine Töchter so sein würde. Aber der von dem kleinen Professor Amini gesetzte Stachel in seinem Inneren schmerzte immer noch und ließ ihn nicht zur Ruhe kommen. Das Münster und seine Welt waren eine Sache, aber da gab es noch eine andere Welt, der er sich immer weniger entziehen konnte, ja, der er sich stellen musste, wenn er an die Zukunft seiner Kinder dachte. Und immer klarer wurde ihm die Einsicht, dass es nicht genügte, seine beruflichen Fähigkeiten und Möglichkeiten auszuspiegeln. Nein, diese fremde, bedrohliche Welt forderte ihn als Mensch und Bürger. So setzte er sich an einem der nächsten Tage in sein Auto und fuhr aus der Innenstadt in Richtung Süden, in den Vorort Neuhof. Er war noch nie dort gewesen, in dieser Brutstätte des Elends und des Verbrechens. Das hatte er seinen harten Jungs von der Einsatzbrigade überlassen und den Spitzeln und V-Leuten, zu denen auch Habibi gehört hatte. So verfuhr er sich zuerst einmal, musste nach dem Weg fragen und wurde von den Passanten erstaunt angestarrt. Was hat ein so seriöser Herr in diesem verruchten Viertel zu suchen? Dann tauchten die ersten Hochhausklötze vor ihm auf, als ob sie ihm den Weg versperren wollten, graue Betontürme, deren Erbärmlichkeit durch den düsteren Winternebel noch trauriger wirkte. Als er langsam durch die öden Straßen rollte, wurde ihm die fast unwirkliche Spannung bewusst, die über dem ganzen Viertel lag. Graffitis an den Wänden, auf dem Boden zwischen den Wohnblocks leere Flaschen, Präservative. Vereinzelt standen Gruppen Jugendlicher herum, Bierflaschen in der Hand und Joints rauchend. Auf fast jede Wand hatten sie den Spruch »Nique la police« gesprüht. Das bedeutete, wie Graf sich von seinen Leuten angeekelt hatte, erklären lassen, so viel wie »Nimm die Polizei von hinten«. An einer Stelle war eine fette, nackte Frau aufgemalt und daneben der Spruch »Tod der Französischen Republik«. Er wusste aus den Unterlagen und den Gesprächen mit seinen Mitarbeitern, dass die Mehrzahl der Bewohner hier aus Nordafrika und der Türkei stammten, dass 50% von ihnen arbeitslos waren und dass dieses Viertel die höchste Sozialarbeiterdichte in Frankreich hatte. Alkohol und Drogen, Diebstahl und Raub, das war der Alltag der Jugendlichen und ihre Zukunft, unterbrochen nur von Gefängnisaufenthalten, ein endloser und immer wiederkehrender Zyklus. Sozialprogramme und Jugendinitiativen, Sozialarbeiter und Polizeistreifen, alle diese wohlklingenden und doch hohlen Instrumente der modernen Gesellschaft nützten hier nichts. Die einzigen, die dieser Anhäufung von Elend und Chaos Einhalt gebieten konnten, waren die islamischen Fundamentalisten, die mit hoher Disziplin und gläubigem Fanatismus Gesetz und Ordnung nach ihrem Verständnis Geltung verschafften. Während Graf die traurige Szenerie durch das Wagenfenster in sich aufsog, überkam ihn eine große Angst. Er sah vor sich das Straßburger Münster, das aber nicht mehr der Halt der zivilisierten Menschheit war, sondern um das herum die geile Konsumgesellschaft des Westens ihre frivolen Feste feierte. und während sie über das goldene Kalb herumtanzten, nur auf die Erfüllung ihrer hedonistischen Wünsche bedacht, näherte sich von Süden her im unerbittlichen Rhythmus stampfender Schritte das fanatisierte und disziplinierte Heer der Gläubigen, um ein für allemal mit der Sittenlosigkeit und dem Unglauben aufzuräumen. Das ist also das erste Kapitel, was in Straßburg spielt, wo der Kommissar Graf jetzt eben versucht, näher diese Hintergründe zu erforschen, die eben hinter dieser Verschwörung steckt, dieser islamistischen Verschwörung, wie es zunächst einmal scheint. Wir werden später sehen, dass es im Grunde gar keine islamistische Verschwörung ist, sondern was ganz anderes. Und da stößt er auch im Kontext dieser Recherchen auf drei historische Gestalten. Und diese drei historischen Gestalten, die beschreibe ich jetzt in den nächsten drei Kapiteln. Das sind die drei historischen Kapitel. Und diese drei historischen Gestalten haben in irgendeiner Form etwas mit der Region am Oberrhein zu tun. Die kommen alle aus der Region am Oberrhein, aus dem Elsass und mit dem Orient. Diese drei historischen Gestalten, die hat es wirklich auch gegeben. Das ist also keine Erfindung von mir, aber natürlich ist das, was ich da beschreibe in dem Roman, Fiktion. Das ist ein Teil ist biografisch natürlich, das kann man nachlesen. Aber ein Teil ist eben wirklich auch Erfindung und Fiktion, und das ist natürlich auch ein Roman. Das gilt vor allem für die erste historische Gestalt. Das ist Friedrich von Hausen. Das war einer der ersten deutschen Minnesänger am Hof von Kaiser Barbarossa. Dadurch ist er so halbwegs bekannt, aber viel weiß man nicht von seinem Leben. Nur, dass er eben wirklich am Hof von Kaiser Barbarossa gelebt hat. Im Elsass in Hagenau, dort war ja die Hauptresidenz des Kaisers, und er mit ihm auf den Kreuzzug gezogen ist und auch wie der Kaiser auf diesem Kreuzzug zu Tode kam. Wie er zu Tode kam, weiß keiner. Ich habe es erfunden, eine Geschichte, die eben in diesen Kontext passt. Ob so passiert ist, weiß ich nicht. Aber also jetzt ein bisschen über das Leben von Friedrich von Hausen oder über seine Gedanken. Es geht ja immer nur darum, jetzt die Protagonisten ein bisschen deutlicher zu machen, was die denken, was die fühlen und warum sie so gehandelt haben, wie es eben so war. Also der Kaiser, der erzählt jetzt, der war ja schon mal als junger Mann auf einem Kreuzzug mit seinem Vater oder seinem Großvater, ich weiß gar nicht, aber erzählt auch, wie gefährlich das ist. Und dieser Kreuzzug ist auch gescheitert und er warnt davor, dass man das zu leicht nehmen sollte. Und jetzt reflektiert Friedrich von Hausen darüber. Die Erzählungen des Kaisers hatten so manchen in seiner Umgebung in tiefe Verwirrung gestürzt. Schließlich galt es unter Edelleuten als höchste Ehre, in Diensten des Kreuzes gegen die Ungläubigen zu ziehen und die heiligen Stätten zu verteidigen und zu festigen. Auch Friedrichs Gefühle waren im Aufruhr. Seine romantische Dichterseele strebte nach dem vollkommenen Ideal der ritterlichen Erfüllung seines Lebens, der Unsterblichkeit durch unvergängliche Taten, die noch zukünftigen Generationen den Weg weisen sollten, in eine bessere Welt, eine Welt, in der alles Niedere und Gemeine ausgelöscht sein würde und in der die Guten und Klugen ihre gerechte Herrschaft ausüben würden, zum Wohle aller Menschen, unabhängig von ihrem Stand und ihren Fähigkeiten. Aber da war auch sein nüchterner Verstand und die lange politische Erfahrung, die ihn die Unzulänglichkeit des Menschen, seine Schwächen und seine Verderbtheit nur allzu klar erkennen ließen. Er wusste genau und hatte es aus nächster Nähe miterlebt, dass der Kaiser nur deswegen erfolgreich seinem großen Ziel näher gekommen war, weil er bei aller Gedankengröße und Menschenwürde unerbittlich und listig seinen Weg gegangen war. Hindernisse geschickt umgehend oder sie, wenn er stark genug war, erbarmungslos zur Seite räumend. Und so beschloss Friedrich für sich, weiterhin seinem Ideal nachzustreben, auch wenn der Weg dorthin über dunkle Seitenpfade führen sollte, die seine Seele beschädigen könnten. Aber er fühlte sich stark genug, auch verschlungene Wege zu gehen, solange er nur sein großes Ziel nicht aus den Augen verlor. Und den Kaiser brauchte er auch nicht mehr nach dem Warum und Wie des Kreuzzuges zu fragen. Dessen Erzählungen waren nur allzu deutlich gewesen. Also da kommt schon auch zum Vorschein bei diesen Protagonisten eben eine bestimmte Denkart, die eben sieht sozusagen der Zwiespalt zwischen den Ansprüchen des politischen Lebens, er ist ja politischer Berater des Kaisers, und eben seinen Idealen. Ja, und er begibt sich da auf einen gefährlichen Pfad Und das tun im Grunde alle, die auch die anderen beiden historischen Protagonisten, die ich beschreibe. Und der nächste ist eben der Lazarus von Schwendi. Das ist eine relativ, zu Unrecht finde ich, nicht bekannte Figur in der deutschen Geschichte, gilt aber einer, wenn man genauer hinschaut, als einer der großen Humanisten im 16. Jahrhundert, einer der wirklich großen Denker. Er war auch Militär, hat an der türkischen Front, also in Ungarn, gekämpft gegen die Türken. Er war ein enger Berater und Vertrauter von Kaiser Maximilian. Und auch er ist eben gerät in diesen Zwiespalt zwischen diesem Anspruch des Wiener Hofes, ja, eben Machtpolitik, und eben seinen Idealen, eben Toleranz und Frieden zu schaffen. Und und er wird eben hier, hat er sich zurückgezogen auf sein, er hat ein Schloss im Elsass, in Kinsheim, und in diesem schönen Städtchen, ein Renaissance-Schloss, und dort sitzt er nun, und da kriegt er nun die Aufforderung des Kaisers, er möge doch bitte nach Wien kommen, weil er braucht ihn, um gegen die Osmanen zu kämpfen. So machte sich der ruhebedürftige Hühne murrend auf den langen Weg nach Osten, weg von dem blühenden Garten, den zu bestellen er unbändige Lust hatte. Schon längst hatte er den Geschmack an dem undankbaren politischen Geschäft verloren, war froh gewesen, dem spanischen Dienst entfliehen zu können, weil er an den niederländischen Zuständen ablesen konnte, dass die spanischen Habsburger, wiewohl mit dem Kaiserhaus eng verwandt, immer stärker gegen die Interessen des Reiches arbeiteten. Und diese Interessen waren ihm eine Herzensangelegenheit, auch wenn tief in seinem Innersten der Glaube an die Wiederherstellung der Reichseinheit, die Überbrückung der mörderischen Gegensätze und die Aufrichtung einer starken Regierung durch seine langen politischen Erfahrungen schweren Schaden genommen hatte. So traf er denn nach einem ereignislosen Ritt bei angenehmem Spätsommerwetter durch die blauen Schwarzwaldberge und entlang der träge dahinfließenden Donau am 11. Oktober in Wien.